Game On mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marjanovic.
Ladies and Gentlemen, meine lieben DartslauscherInnen, hier kommt eine volle Ladung gute Laune. Und warum? Weil ich es kann. Und weil ich mich auf die nächste Stunde mit euch freue und natürlich auch mit Robbie. Denn ich melde mich hier aus dem 18. Stock in Stuttgart mitten im Zentrum. Es regnet hier den ganzen Tag und darum lassen wir jetzt mal so ein bisschen Sonne rein. Mit Folge Nummer 145 eures Lieblingspodcasts. Es ist der Dienstag, es ist der Game-On-Tag, der 18. April 2023. Und der Robbie, der so ein bisschen müde aussieht, der hat kleine Äuglein, der hat kleine Ränder unter den Augen, der hat die Kinder ins Bett gebracht, weil er ein guter Papa ist und der sitzt jetzt in seiner Wellness-Oase. Das ist immer mein Eindruck, das ist so dein Raum, in dem du sitzt. Ne? Da ist dein Board, da ist dein Mikrofon für einen Podcast,
ja. Da
ist unter anderem auch dein Herz.
Ja, hallo Elmar, ich grüße dich. Das ist schon so mein kleines Büro hier, mein kleines Reich, muss man sagen. Hier fühle ich mich wohl. Und ich habe übrigens, muss ich gleich mal Danke sagen, in meinem kleinen Reich ist was dazugekommen. Ich habe nämlich ein schönes Päckchen gekriegt und ich kann mit voller Stolz sagen, ich bin jetzt Besitzer eines Sets Elmar Paulke Darts.
So. Sind Sie angekommen? Du hast gar nicht geschrieben. Ich dachte schon, irgendwie ist die Post nicht durch oder was?
Nee. Ich war ja unterwegs, als die kamen. Ich war in München, Premier League kommentieren. Und dann war ich ziemlich müde, weil ich dann freitags auch wieder arbeiten muss. Ist immer ein bisschen hektisch dann die Tage. Dann habe ich Samstag mich ein bisschen ausgeruht und heute habe ich mir so überlegt, was mache ich mit den Dingern? Ich werde sie auf jeden Fall auspacken. Die kriegen neue Spitzen, das muss ich schon mal dazu sagen.
Sag mal, hast du denn die Dinger jetzt schon gespielt?
Nein, noch nicht. Die sind noch komplett in der Packung. Ich habe noch nichts gemacht, aber ich habe auch noch keine anderen Darts gespielt, nur zu deiner Beruhigung. Ich kam einfach nicht dazu. Es ist hektisch. Es ist echt hektisch.
Scheiße, ich habe mich da so ein bisschen drauf gefreut, was du sagen wirst.
Wir haben doch Zeit. Kein Stress.
Das sagst du immer so.
Ja, ich habe Zeit ohne Ende. Ich habe Zeit ohne Ende. Sag mal, du bist in Stuttgart, du bist ja total nah bei mir, 80 Kilometer.
80 Kilometer nur?
Ja, hätten wir uns ja fast treffen können.
Ja, das stimmt.
Schade.
Ich bin ja noch eine ganze Woche da.
Echt?
Vielleicht ja, aber ich muss halt auch arbeiten. Ne? Ich muss jetzt gerade auch abends ran. Kommentiere ja für den Porsche Tennis Grand Prix den Livestream. Mhm. Das geht am Montag, also ne, der Podcast erscheint hier am Dienstagabend. Wir haben heute Abend den Sonntagabend, da wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Also morgen geht es für mich sozusagen los und dann ist es gerade Dienstag immer so erst ab 17 Uhr startend, aber dann auch noch drei Matches. Das kann mal schnell 10 oder auch 11 Uhr abends werden. Aber ich freue mich drauf, ey, weil das ist so mega besetzt. Das sind 9 der Top 10 da, 16 der Top 20. Es ist einfach ein Turnier, das hat so ein bisschen Grand Slam-Feeling immer, weil eigentlich bei keinem anderen Event so die Weltspitze vorhanden ist. Ein 28er Feld und da hast du 16 der Top 20 drin. Also das ist schon.
Könnte am Hauptpreis Wahnsinn liegen, habe ich so ein kleines Gefühl.
Könnte ganz gut sein. Du meinst die 120.000 Kröten, die du kriegst. Ne?
Plus
und den Porsche.
Und den Porsche, ja.
Oh Mann.
Ja.
Folge Nummer 145, Robby.
Ja.
Triple 15?
Nein. Immer Triple 20. Immer Triple 20.
Doppel 20.
Nein, Triple 20, Triple 19, Doppel 14. Mach das genau so, weil das ist der natürliche Weg. Hoch von der runter auf die 19, von der 20 und dann die Doppel 14. Das ist so eine Zahl, die geht oder die geht nicht. Die hat in der letzten Zeit, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, Martin Schindler entdeckt die Doppel 14 für sich.
Ja.
Auch bei der WM, diese Triple 14, Doppel 14, dieser Check damals. Ich weiß nicht, warum, was sie alle mit der Doppel 14 haben, aber.
Aber trotzdem, ich meine, auch Gerben Price, wenn er ja auf den Neuner geht, arbeitet sich ja meistens von unten nach oben. Ich finde, das macht schon Sinn. Also dann auch vielleicht bei der Triple 19 beginnen, Triple 19, Triple 20, Doppel 14, weil du dann ja oben bist und nur noch nach links rüber musst, sozusagen, von der Höhe her.
Ja.
Ansonsten wanderst du ja von oben nach unten wieder hoch, ne? Es sind die Wege weiter. Naja, oder Triple 16, Triple 19, Doppel 20.
Ja, Rob Cross, ich weiß gar nicht, wie der die spielt. Der hat immer wieder so einen ganz besonderen Weg. Wahrscheinlich Triple 17, Triple 18, Tops oder irgendwas Komisches. Der ist ja bekannt dafür, dass er immer mal wieder verrückte Wege nimmt.
Ja. Du hast eben Martin Schindler angesprochen. Martin hat heute einen Neuner gespielt.
Ja.
Zusammen mit Josh Rock. Und ich meine, Martin Schindler hat 2017 schon mal Neuner auf der Q-School, ne?
Nee, 2.
Und jetzt wirklich so?
2021 war das sogar.
Ah, okay.
Das war später. Gegen Barney.
Ach, stimmt. Gegen Barney war es. Du hast vollkommen recht.
Ja.
Und jetzt haut er da tatsächlich nochmal einen rein. An diesem Wochenende gab es ja die Players Championship Turniere Nummer 9 und 10. Und wir hatten letzten Donnerstag den 11. Spieltag der Premier League, den ich überragend fand.
Ich fand.
Mit dem Tagessieger Gerben Price. Price spielt gerade ein Niveau, das ist atemberaubend. Der hat ein 116er Average gespielt, damit auch so eine neue Saisonbestleistung sozusagen hingelegt. Der hat es so dermaßen krachen lassen. Es waren zum ersten Mal die Top 4 der Welt im Halbfinale. Wir hatten im Halbfinale sozusagen 4 Weltmeister.
Ja.
Und es hat Spaß gemacht. Es hat echt, das den Price, muss ich echt sagen, den Price gerade spielen zu sehen. Und er hat immer wieder, jetzt, ich finde wirklich, Woche für Woche hat er so 5-6 Minuten in den Matches drin, wo du merkst, er verfehlt die Triple 20 nicht. Der hat eine Sicherheit im ersten Dart. Das ist sensationell.
Ja, vor allem der erste Dart ist echt Wahnsinn, wie oft er da in der Triple 20 landet. Und vor allem dieses Halbfinale gegen MVG. Das war zum Zungeschnalzen. Ich habe im Studio noch gesagt, kurz vorher, passt auf, das ist so ein Match, da könnte jetzt echt gut ein Neun-Darter fallen, weil diese zwei, die treiben sich bis ans Limit. Und da will keiner auch, so freundschaftlich das auch alles ist, das Spiel will keiner von beiden verlieren, auf keinen Fall. Und auch wenn es um nichts geht. Und dann macht's MVG leider nicht mit dem Neunten. Das war echt schade, fand ich. Ja.
Ja.
Aber ein tolles Match. Also wirklich das Match der Premier League dieses Jahr, fand ich bisher. Weil es eben auch so spannend war.
Ja. Hat wirklich großen Bock gemacht. Gehen wir vielleicht gleich noch so ein bisschen genauer drauf ein. Ich habe gleich mal eine interessante Frage für dich, weil wir ja viel auch über den mentalen Aspekt des Darts sprechen und auch schon mentales Training ja angesprochen haben. Beim mentalen Training geht es ja darum, dass ich mir eine Vorstellung mache, ohne dass ich selber spiele. Einfach mir eine Vorstellung der Bewegung mache. Und das hilft. Das ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass das meine Neuronen und meine Nerven in Gang setzt in meinem Körper und dass ich damit tatsächlich einen Trainingseffekt erziele. Habe ich gleich noch eine Frage zu. Ich habe eben gelesen, Arjen Robben läuft den Rotterdam-Marathon in unter 3 Stunden. Das finde ich sensationell. In unter 3 Stunden.
Ist das gut oder wie?
Ich glaube, das ist ziemlich gut.
Okay, ja gut. Ich meine, dass der fit ist, das ist ja klar. Ich meine, der hat 20 Jahre Profifußball hinter sich. Also,
ja, aber der ist ja nie 40 Kilometer gerannt oder 42
Kilometer. Ich glaube, Arjen Robben war immer bekannt dafür, dass er seine 12, 11 Kilometer da pro Spiel runterreißt.
Ja, also, aber das ist ja eine ganz andere Belastung. Das ist ja Sprint, das sind ja lange Sprints, die du hast. Das ist eine ganz andere Belastung, die du da gehst. Klar, der hat natürlich eine gute Grundausdauer. Aber das ist dann schon nochmal ein anderer Marsch. Du, ich habe mich gefragt, zum einen, Marathon ist für dich ja nichts, weil du wenig joggen gehst, aber wäre eigentlich deine Statur, glaube ich, perfekt zum Marathon laufen. Du bist leicht, du hast eine gewisse Körpergröße, da könntest du schön abmarschieren und mal eben 42 Kilometer rennen.
Ja.
Ich habe mich aber eben gefragt, keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin. Du kennst das ja, dass Menschen, da gibt es ja dann teilweise solche Kurse, wo sie über heiße Kohlen gehen. Würdest du das machen? Wäre das was für dich? Das könnte man dich einladen und du würdest über diese heißen, glühenden Kohlen laufen?
Ich muss ja, ich habe überlegt schon die ganze Zeit, sowas zu machen. Es geht darum, um Mut zu beweisen.
Angst zu überwinden.
Genau, weil jetzt kommt auch die Phase mit meinen Kindern, wo ich ja was vorleben muss, wo ich denen zeigen muss, dass man auch mal mutig sein muss, irgendwo runterspringen oder irgendwo hochklettern und so weiter. Bei mir ist es ein bisschen verloren gegangen die letzten 15 Jahre, dieser Mut, irgendwie ein Risiko einzugehen. Ich weiß nicht, ob es da draußen den Leuten auch so geht. Ich war früher so Skateboardfahrer als Jugendlicher, als Kind. Bin da über 5, 6, 8, 9, 10 Treppenstufen drüber gesprungen. Bin vom 5-Meter-Sprungturm runter mit Kopf und so weiter. Hat mich alles nicht interessiert. Heute stehe ich da im Schwimmbad, gucke dieses 5-Meter-Brett oben an und denke, boah, nee, wer springt denn da runter? Die sind ja alle wahnsinnig. Und aber sowas interessiert mich echt. Aber heiße Kohlen, ob es jetzt gleich heiße Kohlen sein müssen, ich habe mir überlegt, so ein Hochkletterpark, wo man in so hohe Bäume hochklettert, oh ja, und an einem Seil fest ist und dann über so Brücken drüber geht und so weiter. Das ist so das Erste. Wie kommst du jetzt auf die heißen Kohlen? Bist du drüber gelaufen?
Nein, bin ich drüber gelaufen. Okay. Da geht es ja tatsächlich um Angstüberwindung und auch, glaube ich, so das Gefühl, also wenn ich das mache, dann kann mir so gar nichts mehr passieren. Also weißt du, wenn ich barfuß über heiße Kohlen laufe, was soll mir dann noch passieren, so ungefähr? hat er das irgendwo noch gelesen und hab ich dann eben noch gedacht, ob das was für dich wäre, ob du das machen würdest.
Also so
ein Hochseilpark wäre für mich eine Katastrophe. Ich habe ja Höhenangst, ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Also vom Fünfer springe ich noch runter, aber wenn ich auf dem Zehner stehe, da muss ich mich festhalten am Geländer, weil ich denke, der ganze Turm kippt gerade mit mir um. Also das ist irgendwie nicht gut.
Ich habe heute auch was über Fußball gelesen, weil du Arjen Robben, so komisch, oder? Ich lese ja selten was über Fußball. Musste ich so ein bisschen schmunzeln und überlegen. Ashraf Hakimi heißt der, glaube ich. Sagt dir der was?
Ja.
Marokkanischer Spieler bei Paris Saint-Germain. Seine Frau hat die Scheidung eingereicht. Wollte dann natürlich die Hälfte seines Besitzes, weil die wahrscheinlich keinen Ehevertrag haben. Und jetzt ist irgendwie rausgekommen, Ashraf Hakimi hat irgendwie 80-90% seines gesamten Besitzes schon von Anfang an seiner Mutter überschrieben. Der gehört das Geld. Die Frau kriegt gar nichts. Also entweder ist er echt ein schlauer Hund oder er hat schon damit gerechnet, dass die Frau nicht lange bei ihm bleibt.
Ja. Nur dann wäre er schlau.
Dann ist er, dann wäre er schlau.
Nur dann wäre er schlau. Ja. Ansonsten wird einfach halbe gemacht, weil man zusammen das Leben...
Eine Million im Monat verdient er.
Nicht schlecht.
Nicht schlecht, ja.
Ja, da bist du aus dem Gröbsten raus. Da musst du nicht über die nächste Pizza
nachdenken. Aber ich fand das einfach so witzig, weil ich gedacht habe, was denkt die Frau jetzt? Anscheinend muss sie ihm noch was geben, weil sie offiziell mehr Vermögen hat als er. Na, Wahnsinn, oder?
Ich war gerade, ich bin zwar hier reingekommen mit guter Laune und alles, und ich habe es wirklich auch vor zu verbreiten. Ich war eben noch in der L'Osteria und habe mir diese riesen Pizza. Was sind das? Kennst du diese Pizzen von der L'Osteria?
Ja.
Was sind das für Lappen? Wie groß? Die sind ja tischgroß.
Und die hängt dir jetzt im Magen, oder?
Die hängt mir natürlich jetzt im Magen. Mhm. Ja. Oh Mann, ey, ich war diese Woche. Eine Situation, wo ich echt gedacht habe, das gibt es nicht. Ich war im Hagebaumarkt. Ich habe mir so eine Art Bretter geholt. Die hatten so einen Filzbezug und die mussten 7 Zentimeter eingekürzt werden. Ich bin ja kein Handwerker. Ne? Ich habe also auch zu Hause keine Kreissäge oder irgendwas. Also bin ich da kurz hin und sage, wären Sie so nett, könnten Sie die kurz 7 Zentimeter einkürzen. Und da stehen dann zwei Mitarbeiter des Hagebaumarktes und erklären mir 10 Minuten lang, warum sie das nicht machen können. Es wären die Tackerklammern, da würde das Schneideblatt kaputt gehen. Ich habe jetzt gehört, das stimmt überhaupt nicht, die sind viel zu klein. Also wenn Nägel in einem Brett sind, damit macht, kannst du ein Schneideblatt, ein Sägeblatt kaputt machen, aber dann nicht mit diesen Tackerklammern. Und das ist mir, also ich habe mich echt kurz ein bisschen aufgeregt, bin halt irgendwann, habe ich gesagt, alles klar, wenn ihr das nicht machen könnt, dann fahre ich jetzt mit dem Bretter nach Hause und muss es halt irgendwie selber zu Hause machen. Und ich habe so gedacht, weißt du, das waren so zwei, die keine Lösung für mich finden wollten. Und sie wollten nicht. Sie konnten vielleicht auch nicht, aber sie wollten es auch nicht. Und das finde ich eine Katastrophe. Also wenn ich Besitzer des Hagebaumarktes wäre, würde ich meinen Mitarbeitern, das gilt eigentlich für jeden Beruf, wo ich gerade mit Kunden in Kontakt bin, ich muss doch die Bereitschaft haben, eine Lösung zu finden. Und wenn ich selbst hingehe und sage, wissen Sie was, ich hole mir kurz eine Stichsäge, ich säge es Ihnen kurz ab, wenn Sie das zu Hause nicht machen können. Ich kaufe ja auch für 200 Euro Bretter. Weißt du? Wahnsinn.
Ja.
Und hab dann noch einen ganz guten Satz gefunden von so einem Coach von Jörg Löhr. Der spricht immer so von Siegern und von Verlierern. Das finde ich so doof. Ne? Also, aber er sagt, weißt du, es gibt Menschen, die finden Lösungen für ihre Probleme. Das sind dann seine Sieger. Und die Verlierer, die finden Probleme für ihre Lösungen. Und die beiden, die haben nur Probleme für ihre Lösungen gefunden. Also, die haben ja. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das hat mich echt wahnsinnig gemacht.
Ja.
Und das ist so schade. Das ist so, Darum sind die ja nicht da. Die sind aber, ja da, um mir zu helfen. Ich bin der Kunde. Ich weiß es.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Das raff ich nicht.
Sind wir wieder, waren, glaube ich, vor einem Jahr mal bei der Servicewüste Deutschland.
Ja, stimmt.
Da sind wir wieder. Stimmt. Da sind wir wieder. Nee, aber das erinnert mich an mich, 10 Minuten lang jemanden zu erklären, warum es nicht geht oder nicht gegangen ist. Das ist Robert Marjanovic nach einer Niederlage bei den Players Championships in Wigan am Tisch, am deutschen Tisch, und alle nicken schon mit dem Kopf und ja, Robby, genau so war's. Jawohl. Du kannst nichts dafür. Die anderen sind schuld. Original.
Oh Mann. Pass auf, mentales Training im Darts. Und ich bekomme zurzeit, ich weiß gar nicht, wie es dir geht, ich bekomme zurzeit viel Post bezüglich unseres Podcasts. Weil zum einen auch so diese Persönlichkeitsentwicklung viele interessiert, aber auch gerade, wenn es bei uns zum Thema Darts-Training geht. Ne? Und ich habe jetzt nochmal gedacht, wenn ich mir die Wurfbewegung im Darts vor Augen führe, wenn ich die in mein mentales Training mal umsetzen möchte, musst du dir ja Fixpunkte suchen. Welche Fixpunkte hat deine Bewegung?
Welche Fixpunkte hat
weißt Bewegung? Du musst dich, also um sich eine Bewegung ja vorzustellen,
ja.
Muss ich sie vielleicht in ein paar Schritte zerlegen. Also muss ich mir so 3, 4, 5 Fixpunkte setzen, an denen ich mich langhangle, damit ich sie mir im Geiste vorstellen kann. Ich habe das jetzt für mich mal selbst überlegt und kann dir vielleicht Folgendes sagen. Also bei mir ist klar, ich fange an mit, ich stelle mich hin und fokussiere das Ziel an. Ja. Dann stelle ich meinen Arm auf 90 Grad, der Fokus geht bei mir nach innen und dann achte ich als nächstes darauf, dass ich, wenn ich in dieser 90-Grad-Haltung bin und ich aushole, dass ich immer zur gleichen Stelle aushole. Das habe ich lange nicht gemacht. Das hat, glaube ich, meinem Wurf viel Stabilität gegeben. Also dann achte ich darauf, dass ich aushole und dann eigentlich nur den Arm strecke und das Handgelenk strecke. Das sind so, also 90-Grad-Winkel, genau ausholen und Handgelenk strecken. Und als ich das jetzt mal mir vorgestellt habe und dann immer auch wieder geübt habe, in der Praxis immer so hin und her, ne, vorgestellt und mir das durchgegangen, dann mal hingestellt, habe dann gemerkt, dass das mir, das wollte ich auch dich mal fragen, ob du das auch schon gemacht hast, ob du auch mit Rhythmik arbeitest, also auch verbaler Rhythmik. Man kennt das ja aus anderen Sportarten, also im Tennis, im Basketball, im Skifahren, dass du sagst und hopp. Oder ne, so eine Hilfe, damit der Arm schneller durchgeht. Das hat mir relativ viel geholfen. Damit komme ich echt gut zurecht. Also gerade beim Beugen und Strecken des Arms, dass das locker geht, dass der Arm einfach flüssig durchgeht und sich streckt.
Ja, ich habe jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber jetzt zerlege ich gerade meinen Wurf und meine Herangehensweise so ein bisschen. Ich muss sagen, ich habe mich viel darauf konzentriert, wo ich stehe. Dass ich richtig stehe am Oki, dass das das Erste ist. Dann auch dieser 90-Grad-Winkel.
Das heißt, wo du den Fuß von der Höhe her genau hinstellst.
Also, ja, also okay, von der Position, genau, dass ich dann...
Klar, okay, dann ist genau ja logisch, passt. An die Kante. Ja.
Und dann, wo mein Ellenbogen ist. Also da sollte dann quasi im 90-Grad-Winkel, also mein Arm muss im 90-Grad-Winkel zum Boden sein einfach. Das ist mir wichtig gewesen. Und ab dann ist es, glaube ich, bei mir nur noch so ein Automatismus, der dann vor sich geht. Was ich eine lange Zeit hatte, war, aber das habe ich ja irgendwann abgestellt, dass ich dann wieder nach vorne ausgeholt habe, wenn der Flight meine Wange berührt hat. Das war so ein langes Ding, aber das habe ich, glaube ich, auch schon vor Jahren einfach abgestellt, weil ich gedacht habe, nee, das will ich nicht. Ich will keine Berührung mehr mit dem Dart und meinem Gesicht und so. Wir haben das bei zum Beispiel Darren Webster, immer dieses Nasentippen mit dem Flight und so weiter. Sowas hatte ich dann. Ich bin mir auch sicher, dass bei Darren Webster das genau so ein Ankerpunkt ist von seinem Wurf. Also muss ja so sein. Aber ansonsten war es bei mir eigentlich eher so vor der Ausholbewegung, dass da alles passt. Und ganz wichtig war mir immer, dass ich mir in den Kopf einbläue, dass der linke Fuß hinten, dass der stillstehen muss. Also das war so die elementaren Sachen. Und ab dann habe ich so das Gefühl, dass es nur noch ein Automatismus danach war. Wenn das alles gepasst hat, feuerfrei. Gar nicht mehr nachdenken.
Und das ist ganz interessant, so simpel und so einfach ja irgendwie die Wurfbewegung im Darts ist, mal im Vergleich zu anderen Sportarten, anderen Techniken, Schlagtechniken und sowas, sind es, sobald du auch, glaube ich, mehr als 2 oder 3 Fixpunkte hast, kannst du es gar nicht mehr umsetzen, weil das ja in so einer Schnelle passiert, in so einer kurzen Zeit alles abläuft. Ne? Also musst du dir, glaube ich, 2 Fixpunkte raussuchen, die dir wichtig sind. Aber nochmal, geht ja auch jetzt darum, wenn ich das mir im Sofa sitzend nochmal vor Augen führe, dass ich dann mir diese Fixpunkte klar mache. Wie wichtig ist es bei dir, wenn du den Arm auf 90 Grad stellst, dass du den Ellenbogen so unter die Hand schiebst? Das merke ich schon oft, dass mein Ellbogen dann so leicht nach rechts rausgeht.
Ja, ist wichtig. Ist echt wichtig. Und wenn man so am Anfang steht, glaube ich, ist auch relativ wichtig, sich das einzubläuen. Klar gibt es immer Ausnahmen, die das nicht so machen. Chizzy, Henderson, wie sie auch alle heißen, ist mir schon klar. Aber wenn du die Möglichkeit hast, das so ein bisschen zu steuern, dann versuch das wirklich. Und jeder wird auch dann merken, irgendwann mal nach einer gewissen Zeit, ist das nur noch so eine automatische Bewegung. Man merkt zwar, dass man es macht, dass dieses Einklinken kommt unter die Hand quasi, ich weiß, was du meinst, aber dann passiert es einfach automatisch. Und wenn man den Punkt erreicht hat, wenn gewisse Dinge automatisch passieren, dann ist man schon sehr, sehr weit gekommen im Training. Sehr weit. Also das ist dann wirklich schon höheres Level.
Aber dann war man auch schon fleißig, gehörte man schon zu den Hardest Workern sozusagen.
Definitiv.
Ich hab in dieser Woche mal bewusst kein Foto gepostet, weil ich euch allen nicht auf den Sack gehen wollte. Weil ich irgendwie schon mir blöd vorkam, dass wenn ich nur 180 werfe, ich mir sofort das Foto raushaue. Nö. Ich werde jetzt natürlich in dieser Woche von Stuttgart, ich habe kein Board jetzt mitgebracht, weil ich ja kein Profispieler bin. Ich muss jetzt leider pausieren. Aber ansonsten war ich die letzte Woche fleißig. Was ist mit dir? Du wolltest doch diese Matches spielen und einen 90er Average
haben. Ich komme zu nichts. Ich habe ja noch keinen einzigen Dart geworfen. Die einzigen Darts,
wo ist deine Disziplin?
Ja,
wo ist deine Disziplin?
Wenn der Tag 32 Stunden hätte, hätte ich die Disziplin wahrscheinlich. Aber es funktioniert einfach nicht. Es ist Wahnsinn, was gerade abgeht hier. Also nicht nur hier, sondern auch, ich muss ja auch noch arbeiten, weißt du? Jeden Morgen 5:30 aufstehen zur Arbeit und so geht der Tag bei mir los. Nicht mit Meditieren.
Ja, ich bin heute 5 Uhr wieder aufgestanden.
Oder mit Büchern lesen.
Bin ich auch jetzt ganz schön müde. Ja, ich habe viel gelesen, das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Weißt du, vergnügst dich jetzt in Stuttgart schön eine Woche lang. Schönste Leben auf der Welt.
Ich lache mich kaputt.
Darf ich mal was fragen? Ich weiß nicht, ob du es sagen darfst. Der Porsche Cup wird dir übertragen. Du machst ja den Kommentar dazu. Wo genau kann ich mir das angucken? Welcher Stream ist das?
Das ist tatsächlich der Livestream vom Turnier, von der Turnier-Website.
Ach, direkt.
Einfach auf die Webseite geht und das ist tatsächlich auch nur für deutsche Zuschauer kostenfrei. Eurosport überträgt halt parallel auch. Aber das natürlich viel, viel bessere Programm, weil wir tatsächlich auch echt viel noch nebenher machen und viel vom Turnier zeigen, ist der Livestream vom Porsche Tennis Grand Prix. Und ich freue mich riesig, wenn er mal vorbeischaut. Ihr könnt auch da Fragen stellen und so ein Kram. Vielleicht schickt ihr mal einen kurzen Gruß rein.
Ja.
Würde mich freuen. Ja. Also ab Dienstag 17 Uhr jeweils und dann 3 Matches. Und am Freitag werde ich 4 Viertelfinals kommentieren. Das kann bis zu 7-8 Stunden dauern.
Wie? Bis spät nachts oder wie?
Von 12 Uhr dann, Freitag ist 12 Uhr, Start, 4 Viertelfinals, aber dann kann das schon irgendwie 4 Viertelfinals, wenn jedes Match 2 Stunden dauert, hast du halt 8 Stunden auf dem Schirm. Das wird lang. Du, lass uns vielleicht zum Darts kommen.
Gerne.
Wir haben jetzt gerade schon eine Menge gesagt zum Premier League Spieltag von Brighton. Vielleicht auch nochmal jetzt Price durch den Sieg ist dem Van Gerven bis auf 2 Punkte auf die Pelle gerückt. Van Gerven also mit 29 Zählern weiterhin vorne. Price auf 2, der Bully Boy auf 3, Johnny Clayton auf der 4 mit 17 Zählern. Peter Wright durch das Erreichen des Halbfinals jetzt immerhin mal bei 7 Punkten. Gab es ansonsten noch ein herausragendes Match? Ich meine, dass Peter Wright da überhaupt durchkommt, war erstaunlich, ne? Gegen Nathan Aspinall, der so führt, der auch so gar nicht zufrieden war. Ich finde, so habe ich Nathan Aspinall selten erlebt. Das ist ja immer einer, den wir dafür abfeiern, dass das so ein geiler Fighter ist, der sich irgendwann wieder fängt. Der hat sich mental nicht fangen können, war mein Eindruck. Der hat es nicht auf die Kette gekriegt, ne?
War das eine 4-0 oder 4-1-Führung von Nathan Aspinall?
Ja, ich glaube sogar eine 4-0-Führung,
so. Ja. Ich hatte ja ehrlich gesagt Peter Wright echt auf der Rechnung für den Spieltag, weil ich gedacht habe, irgendwann muss doch mal der Knoten platzen, das gibt's doch gar nicht. Aber das war eigentlich mehr so, Aspinall hat's weggeworfen, als Peter Wright hat's gewonnen. Ganz komisches Spiel. Trotz allem, ich glaube auch für Peter Wright nicht unbedingt so ein Spiel, das ihn mental wieder nach oben bringt. So gut hat er nicht gespielt. Da weiß er auch, dass er die Chancen eben genutzt hat. Aber es wird ihm nicht viel bringen für die nächsten 4 Wochen.
Ja, und dann ist es auch, finde ich, im Halbfinale, wo du mal im Gegensatz dazu den Bully Boy siehst, der gar nicht so ein Riesenmatch spielt, aber wie der da ist, wenn es drauf ankommt, wie der plötzlich hinten raus auftritt, was der da für Darts wirft, das ist unfassbar, ne?
Ja.
Wie gut der ist, ey.
Ja. Also die Premier League fest in walisischer Hand, die letzten 5 Wochen.
Ja.
Aber fest.
Letzten 5 Wochen, ja.
Das war schon.
Jetzt 3-mal Price und 2-mal Clayton.
Und ich sag dir eins, habe ich dir meine Theorie schon erzählt, dass Price für mich jetzt der absolute Favorit ist, auch diese Premier League zu gewinnen. Gar nicht, weil er so gut gerade spielt. Der ist nicht, also der hat ja die Qualis nicht gespielt. Der war ja aus den Top 16 der Pro Tour raus, hat die 3 oder 4 Qualis nicht gespielt für die European Tour. Der hat jetzt, glaube ich, mindestens 3 Wochenenden frei.
Und alle das hat anderen, er im Interview auch gesagt danach.
Ja. Und alle anderen gehen spielen. Und er hat frei. Und wenn er zurückkommt, ist er wieder die Nummer 5 oder 6 oder keine Ahnung, der Proto Order of Merit, kann also ganz gemütlich wieder einsteigen. Ich glaube, dass der so extrem fit sein wird zu diesem Premier League Finale wie niemand anderes. Und er wird sie dadurch überrollen, glaube ich.
Ja, ist eine ganz gute Theorie.
Ja.
Wobei der Van Gerven gerade, finde ich auch, sich jetzt gute Pausen rausnimmt. Jetzt auch am Pro-Tour-Wochenende war ja keiner der Top 4 mit dabei.
Ja.
Dann bekommen diese Turniere auch, finde ich, geht dir das genauso? Die kriegen einen ganz anderen Groove irgendwie. Ne? Also wenn alle 4 fehlen, ne, dann
passieren Überraschungen.
Die prägen das ganze Geschehen auch wenn sie das Turnier nicht immer gewinnen, finde ich. Ne? Ja, die prägen das schon, die 4. Das ist schon echt spannend. Vielleicht noch kurz zu kommendem Donnerstag, Spieltag 12. Werde ich ja nicht kommentieren, weil ich halt hier in Stuttgart bin. Und trotzdem ist es ein geiler Spieltag, weil es in Rotterdam ist, in der Ahoy Arena. Wir wissen alle, 12.000 in Orange, das ist einer der geilsten Premier League-Abende, die wir haben. Doby gegen Clayton, Smith gegen Price, Vandenberg gegen Wright und dann natürlich klar Van Gerven als Niederländer im letzten Viertelfinale gegen Espinel. Ja, und dann haben wir gerade schon gesagt, die Players Championship-Turniere ohne die Top 4. Am Samstag hat sich Christoph Ratajski durchgesetzt, hat sich seinen 10. PDC-Erfolg geholt und das war jetzt sein 8. Sieg bei einem Players Championship Turnier. Der erste Sieg seit rund 1,5 Jahren, hat sich in der Weltrangliste um einen Platz verbessert und für wen das auch ein Riesentag war, war sein Finalgegner Chris Landmann aus den Niederlanden. Der hat sich mal eben um 19 Plätze, glaube ich, verbessert. Jetzt hat Nummer 114 rein, kommt ins Finale und steht jetzt in den Top 100. Im Finale allerdings ist er chancenlos, spielt auch nur noch ein 83er Average und geht mit 1,8 gegen Ratajski ein. Aber vielleicht auch, weil er einfach einen riesen Tag hingelegt hat. Das ist ja für einen Spieler, der dann außerhalb der Top 100 steht, einfach eine unglaubliche Belastung, dass du 7-mal sozusagen irgendwie über deinem Normalniveau spielen musst. Also 7-mal musst du jemanden schlagen, der eigentlich in der Weltrangliste vor dir steht. Ne? Das ist schon großartig.
Ja.
Vielleicht noch kurz der Weg von Ratajski, der schlägt Matt Campbell in Runde 1, kommt gegen Darius Labanauskas durch, schlägt Boris Kretschmer, kann Chizzy rausnehmen im Achtelfinale mit 6-2, Josh Rock bezwingt er mit 6-4 im Viertelfinale und dann gibt es ein ganz enges Match gegen Johnny Clayton im Halbfinale. Da führt Clayton mit 4-1 und Ratajski gewinnt es mit 7-6. Hatte Clayton Matchstarts?
Ich glaube 3 oder 4 Matchstarts hatte Clayton dann.
Ja.
Aber ja, hat halt nicht sein sollen, aber Christoph Ratajski überrascht mich echt extrem, dass der, ich hatte ja schon gesagt, vor seiner Krise, in Anführungszeichen, dass da sich was anbahnt, dass es nicht mehr so gut, es sah nicht mehr so rund aus bei ihm, vom Werfen her, fand ich. Aber sein Finalgegner, Chris Landmann, den hatten viele schon auf der Q-School, so ein bisschen auf der Rechnung, aber er total enttäuscht. Wahrscheinlich kam er mit dem Druck einfach nicht klar und hat aber einen Riesentag gespielt. Also bis zum Halbfinale spielte alles deutlich über 90, schlägt auch mit Shindy, glaube ich, einen Gegner, der quasi übermächtig war, schon im Viertelfinale. Vielleicht auch bei Shindy so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist eigentlich ein guter Viertelfinalgegner.
Schindler führt 5-2.
So sieht's aus, ja. Und dann
Schindler führt 5-2 und macht den Sack nicht
da
zu.
Da waren auch einige Matchstarts dabei. Also einige in den letzten 3 Legs. War sicher eine ganz schöne Enttäuschung für Shindy, aber ich glaube, trotz allem mal wieder ein Viertelfinale, richtig gut, sich auch in der Pro Tour Order of Merit gefestigt, ist weiterhin gesetzt auf der European Tour, wird definitiv World Matchplay und World Grand Prix spielen. Von daher ist eigentlich alles okay, aber für Landmann Wahnsinn. Und da sieht man auch mal, was möglich ist bei diesen Players Championship Turnieren inzwischen. Das war ja vor 7, 8 Jahren wäre sowas gar nicht möglich gewesen. Nicht in der Dichte, wie es immer wieder passiert.
Ja.
Ja.
Ich meine nochmal, das ist jetzt so ein Tag, an dem die Top 4 fehlen. Ne? Irgendwann kommst du ja auch auf einen der gesetzten Spieler oder dann hast du mal so einen großen Namen vor der Flinte. Und Schindler war jetzt an 9 gesetzt.
Ja.
Also einer aus den Top 10 der Setzliste, das ist schon wirklich stark. Schindler schlägt Crabtree, Crabtree, den wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben. Dann setzt er sich gegen Taylor durch. Es ist natürlich nicht The Power, sondern Dome Taylor, Keegan Brown und kann im Achtelfinale noch Joe Cullen rausnehmen. Gabriel Clemens verliert zweite Runde gegen Boris Kretschmer mit 2-6. Daniel Klose kriegt Haue von Dirk van Dijvenbode, kriegt einen Whitewash 0-6, weil dieser van Dijvenbode mal eben einen 112er Average gegen ihn spielt. Ricardo Pietrezco geht gegen Clayton raus in Runde 3, nachdem er Kellen Ritz und Alan Warner geschlagen hat. Das war ja der zuletzt sein Debüt auf der European Tour hingelegt hatte. Und Ruprecht verliert gegen Andy Bolton in Runde 2. Das mal so die Ergebnisse der deutschen Spieler am Samstag bei Players Championship Event Nummer 9.
Ja.
Hast du noch eine Ergänzung zu dem Turnier?
Ja, Flo Hempel hat ja abgesagt, krankheitsbedingt.
Ja, stimmt.
Den hatte ich, ganz genau. Der wollte jetzt vielleicht noch irgendwie planen, aber ich glaube, morgen, also wir nehmen ja Sonntag auf, morgen sind dann, glaube ich, noch die European Tour Qualifier. Ich hoffe, dass es vielleicht dahin irgendwo schafft, eventuell, weil man muss jetzt ehrlich sein, in der Situation, in der Flo gerade ist, viel auslassen darf er eigentlich nicht, also eigentlich gar nichts. Ja. Und ansonsten, so allgemein gesehen, habe ich gesehen, dass an dem Wochenende, ja, wir sind jetzt noch bei Players Championship 9. Sehe ich das richtig?
Ja, richtig.
Nick Faldo. 14 Spiele hintereinander auf der Tour verloren. Das ist schon heftig. Das ist ein langer Streak von Niederlagen. Und Clayton und Venstra sind die einzigen, die dieses Jahr noch kein Spiel in der ersten Runde verloren haben. Richard Venstra ist ja schon so ein großer Name, ja, für mich zumindest. Und finde ich aber cool,
Spieler dass... ein guter Spieler bei der
BDO. Sehr guter gewesen. Spieler, ja. Läuft immer unter dem Radar, weil er eben auch öffentlichkeitsmäßig nicht viel macht, aber zeigt schon seine Qualität, dass er zusammen mit Clayton der einzige Spieler ist, der kein einziges Mal dieses Jahr in Runde 1 verloren hat.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ist der auf WM-Kurs, wenn ich ehrlich bin, weiß ich das gar nicht. Venstra... Nee, ist er nicht.
Robby doch, guckt jetzt gerade mal in die Rangliste
rein. Oh je, ja. Dick. Der hat 17.750 in der Pro Tour Hall of Merit. Das ist safe, mehr als safe.
Ja.
Nicht so viel wie Ricardo Pietrzko, der hat 18.500. Auch Wahnsinn. Ricardo marschiert echt gut durch. Also das ist definitiv die WM-Teilnahme für ihn. Definitiv.
Ist cool.
Und Players Championship Finals, die sind schon mal sicher.
Ja, das ist dann seine erste WM, die er spielen wird. Ne?
Ja.
Erste Mal Eli Pelli. Und das hat er sich dann auch wirklich verdient, absolut, weil er sich enorm gesteigert hat nach einem ersten halben Jahr, wo er, glaube ich, echt, das ist so ein gutes Beispiel, dass du erstmal ein bisschen brauchst, um dich zu orientieren, um das alles auf die Kette zu bekommen, dass du da plötzlich gegen all die Big Boys immer wieder an den Start gehst. Und du hattest Nick Faldo angemerkt, der geht gegen Gaga am Sonntag in der ersten Runde mit 0-6 raus. Also die nächste Niederlage für ihn, das ist dann ein Whitewash gewesen. Gabriel Clemens, der am Ende in der dritten Runde von Dimitri Vandenberg gestoppt wird. Schindler wieder Viertelfinale und er hat wieder Matchstarts.
Ja.
3 Stück gegen José de Sousa.
Und da muss ich jetzt wieder mal kurz was erwähnen. Sorry, ich weiß auch überhaupt nichts gegen Schindy. Das ist einer der coolsten Typen, die ich jemals kennengelernt habe in der Szene. Der hat bei 5-5 dieses 170er Finish auf der Hand gegen de Sousa. Macht's nicht. Hat dann 25 Rest und spielt dann, warum auch immer, bei 25 Rest 13 Doppel-6.
13? Ja.
Habe ich auch gesehen. Ich verstehe den Sinn dahinter. 13 Doppel-6 ist total in der Nähe, ist so ein, auch vielleicht so ein Flow einfach von oben nach unten für ihn. Sicher auch überlegt, sicher auch tausendmal im Training so probiert und gecheckt. Trotz allem hätte ich gesagt, für mich ist Schindy so ein Typ, eiskalt in der Situation, 9-Doppel-8, den Klassiker.
Ja.
Ich habe mich nur ein bisschen wundern müssen, deswegen, aber schade.
Ich habe jetzt die Szene auch noch gesehen und er reagierte dann auch, ich glaube, dieser erste Dart war auch ziemlich knapp nur in der 13 drin. Ne? Dann muss er auch noch mal kurz zurückgehen, der Rhythmus ist so ein bisschen gestört. Aber es ist halt 5-6 halt dann gegen de Sousa. Der verliert das Finale gegen Dirk van Dijvenbode. Was spielt der Kerl für eine Pro-Tour-Saison für ein Jahr 2023? Also es ist das 8-3 im Finale für den Mr. Obergenius. Und es ist der dritte Pro-Tour-Sieg in diesem Jahr für ihn, sein sechster PDC-Titel insgesamt, spielt dreimal ein 100-plus-Average im Verlaufe dieses Tages. Und De Sousa jetzt mit seinem ersten Finale seit Juli 2021, seit rund 2 Jahren, auch eine ziemlich lange Durststrecke für den Portugiesen, der im Halbfinale Ian White bezwingen konnte mit 7-2. Und Dirk van Dijvenbode hat da halt Van den Berg rausgenommen, der hat zuvor Gabriel Clemens geschlagen hat und im Viertelfinale Josh Rock rausgenommen hat. Ein knappes 7-6 im Halbfinale für Dirk van Dijvenbode. Vielleicht auch da noch kurz die Ergebnisse der Deutschen. Daniel Klose geht in einem super Match gegen Schindler raus. Da spielt Schindler ein 104er knapp und er eine 99. Pietrzko geht in der zweiten Runde raus gegen Bradley Brooks und Ruprecht erste Runde gegen Kellen Ritz. Irgendwie auch keine ganz so einfachen Auslosungen, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Das sind Spieler, die schon viel gerissen haben, die viel Erfahrung haben und die schon lange auf der Tour unterwegs sind. Aber nochmal großes Kompliment Dirk van Dijvenbode, der beißt sich richtig rein. Ich glaube auch, das ist jetzt so das Jahr, wo der jetzt auch den ersten Major-Sieg sich noch holen wird. Ich glaube, es wird ein ganz erfolgreiches Jahr von dem werden.
Ja, ich habe eher so das Gefühl, dass bei ihm der in Anführungszeichen normale Weg sein könnte, Pro-Tour gewinnen, European-Tour gewinnen und dann eventuell so ein Turnier wie den World Grand Prix, wie die Players Championship Finals, da könnte ich mir gut vorstellen, dass er da durchgeht. Vielleicht auch nächstes Jahr dann eine UK Open gewinnen oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass vor dem Major-Sieg der European Tour-Sieg kommen wird.
Auch da war er schon im Finale.
Ja. Also, ne, zum ersten Mal in seiner Karriere. Ja.
Zum ersten Mal.
Hat mich total gewundert, dass er noch nie im Finale war bei der Qualität. Und ich muss mich auch immer wieder wundern. Vor ein paar Jahren Tourcard verloren, harter Weg wieder zurück. Komplett relaxter Typ, fährt da den ganzen Tag mit dem Fahrrad in der Gegend rum und so weiter. Fand ich schon Weltklasse. Und ich habe übrigens den Chef, das ist jetzt wieder aus dem Nähkästchen geplaudert, den Chef von seinem Sponsor, von seinem Ausrüster getroffen. Du kennst ihn bestimmt auch schon, oder hast schon mal gesehen. Wahnsinn, also nicht nur Dirk van Dijvenbode, sondern alle, die da sind in der Firma. Der hält so große Stücke und hat mit jedem persönlich viele Gespräche und führt da anscheinend wirklich Buch drüber, wer, wie, wo, was. Es ist Wahnsinn. Es kommt mir sehr familiär vor. Also diese Firma scheint sich wirklich extrem um die Spieler zu kümmern. Hat mich total beeindruckt. War so ein Gespräch abends da in München und fand ich toll.
Ja.
Das nochmal so nebenbei.
Das ist es ist super. Und es ist, glaube ich, ein ganz guter Übergang zum Paulke der Woche, hier bei Ausgabe Nummer 145. Denn das, was Van Dijvenbode, wir haben es ja auch bei Martin Schindler erlebt, ne, verliert die Tourcard, der geht runter, muss was verändern, damit er wieder in die Spur kommt. Und genau das ist das Thema auch beim Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche hat die Überschrift, dass Leben Veränderung ist. Veränderung ist irgendwie auch so in meinem Leben in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie stetig dabei gewesen und ist bei mir irgendwie auch echt ein wichtiger Wert geworden in meinem Leben. Bei mir hat sich so in den letzten 10 Jahren privat und auch beruflich ja recht viel verändert. Ich habe mich ja vor einigen Jahren von meiner Frau getrennt. Hab dann ja auch bei Sport1 gekündigt und dann haben sich bei mir neue Wege geöffnet, weil ich eben irgendwie auch den Mut hatte, etwas zu verändern. Ich glaube, das braucht es, ne? Dass wenn man etwas verändern möchte, braucht es irgendwie Mut, weil man ja auch was riskiert, weil man nicht genau weiß, wo es hingehen wird. Und trotzdem, für mich ist Leben Veränderung. Und wir sehen, dass die Sprache verändert sich und hat sich in den letzten Jahren immer wieder verändert in unserer Gesellschaft. Und unsere Körper verändern sich. Wenn ich Fehler gemacht habe und daraus lernen möchte, dann muss ich was verändern. Und wir sehen das ja auch im Darts. Wenn ich den Dart am Doppel vorbeiwerfe beim Checkversuch, muss ich diesen Dart nehmen und daraufhin werde ich eine kleine Veränderung vornehmen, damit ich im nächsten Schritt dann auch Erfolg haben kann und ich dann zu meinem Ziel kommen kann. Denn ich glaube, dass das Leben kein Stillstand ist, das Leben fließt und somit auch gar nicht unbedingt man strebt, um irgendein Ziel zu erreichen, weil das ja so ein Prozess ist, ein Lebensprozess ist, der eigentlich nicht endet oder plötzlich, irgendwann ist der Tod halt da, dann endet mein Lebensprozess. Aber bis dahin, muss ich, wenn ich mich weiterentwickeln möchte, muss ich mich verändern und muss irgendwie die Angst ablegen, Veränderung vorzunehmen, weil ich aus meiner Komfortzone raus muss. Wenn ich da nicht rausgehe, werde ich wenig verändern können. Und damit meine ich nicht, dass man sich privat trennen muss oder irgendwie sowas. Das kann ich ja auch mit einem Partner zusammen machen. Ne? Es geht ja darum, dass man einfach sich entwickelt. Mit Freunden, mit den Lebenspartnern zusammen. Aber das war jetzt irgendwie so in der letzten Woche, wie gesagt, ihr wisst ja, ich lese gerade viele Bücher und das war so ein ganz prägendes Thema für mich. Und von daher wollte ich das mal hier in den Paulke der Woche reinhauen. Vielleicht denkt ihr einfach mal drüber nach. Ich glaube, es gibt schon einige Menschen, die eigentlich denken, boah, ist alles gut so, ich werde nichts verändern, so bin ich in Sicherheit. Und meiner Meinung nach ist das nicht der Sinn des Lebens. Also der Sinn des Lebens ist, dass man wächst, dass man sich entwickelt, dass man verändert. Da musst du dich verändern. Das war der Paulke der Woche.
Tiefgründig.
Also tiefgründig, ne?
Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, ich kenne viele Menschen, die verändern nichts in ihrem Leben, haben seit 30 Jahren den gleichen Job und so weiter, alles ist gleich und die sind glücklich. Also das merke ich denen auch an und die sagen das auch. Ich bin glücklich, so wie es ist. Ich möchte nicht, dass sich was ändert.
Ja.
Auch das darf man nicht außer Acht lassen.
Nein, darf man nicht. Es muss auch nicht jeder seinen Job wechseln. Ja. Ich glaube, da würde man mich falsch verstehen. Weißt, ich kann mich ja auch persönlich entwickeln und gehe meinem Beruf weiter nach und habe eine tolle Partnerschaft und kann mich ja trotzdem verändern. Ne?
Ja. Was ich wichtig finde, wo man wirklich Veränderungen vornehmen muss, und das haben ja auch schon viele berichtet, sind Freundschaften und Bekanntschaften. Du weißt ja, das kann dich manchmal ganz schön runterziehen. So diese, also nicht nur toxische Beziehungen, von denen wir in letzter Zeit öfters reden, sondern auch toxische Freundschaften, wo einfach die Rollen falsch verteilt sind oder sich nicht gut anfühlen für dich selber. Und deswegen finde ich, dass es manchmal ganz gut tut, wenn gewisse Menschen aus deinem Leben verschwinden. Ob es jetzt von alleine ist oder du das beendest, egal wie, habe ich auch schon oft erlebt, dass es sich dann einfach besser anfühlt. Man ist befreit.
Mein Freundeskreis, weil ich eben auch sagte, bei mir hat sich viel verändert. Ich glaube, ich habe mich auch entwickelt in den letzten 10 Jahren. Mein Freundeskreis hat sich sehr verändert. Ich bin mit ganz anderen Menschen heute befreundet, als ich das vor 10 Jahren war. Ich glaube auch, man muss gute Menschen um sich haben. Man muss Menschen haben, die einen unterstützen, die sich mit einem freuen, wenn was Gutes geschieht.
Ja.
Haben wir schon oft dieses Positive. Ich ertrage Menschen in meinem privaten Umfeld nicht, die alles schlecht reden, was man macht, weißt du, die immer sagen, ja, aber das geht doch nicht, oder die auch, das macht mich wahnsinnig. Also gerade ich, der so Bock hat, was zu machen und immer das Gefühl habe, die wollte mich einbremsen oder was ist los, weißt du, warum lass mich das doch machen, wenn ich das machen möchte. Ne?
Ja, es muss ja nicht immer negativ gemeint sein von den Menschen drumherum. Die wollen dir vielleicht auch helfen oder dich vor irgendwas bewahren oder dass du keinen finanziellen Crash erleidest oder irgendwelche Schnapsideen hast oder dich in der Öffentlichkeit lächerlich machst, wie auch immer. Es kann ja alles ein Grund sein. Ja. Aber wenn es sich dann trotzdem, wie gesagt, besser anfühlt, wenn diese Menschen nicht mehr da sind, dann war ja alles okay. Deswegen muss man da auch immer so ein bisschen, glaube ich, drüber schauen, wer ist da in meinem engsten Kreis? Das ist ganz wichtig. Ich habe ja das Glück, dass ich mit meiner besten Freundin verheiratet bin.
Das ist schön. Ja, das ist super.
Aber mir ist heute aufgefallen, weil wir hier so reden, wenn jetzt jemand von dir, egal Freundin, Partnerin oder wie auch immer, wenn die jetzt hinter dir stehen würde, den ganzen Podcast über, das wäre unangenehm, oder? Das wäre nicht so befreit wie jetzt wahrscheinlich, wie wir reden. So, ich habe drüber nachgedacht. Andererseits hören uns ja, keine Ahnung, da draußen alle Menschen, die hier zuhören, das sind ein paar tausend. Aber mich wird es stören, wenn eine Person, der ich sogar vertraue, hier die ganze Zeit zuhört. Das ist total irre.
Aber das ist ja ein Thema, wovon ich ihr ja auch erzähle, ne? Oder was ich ja teile. Das ist ja nicht, dass ich das nur jetzt hier im Podcast raushaue. Ja, das bewegt mich ja. Das beschäftigt mich ja. Ja. Ich hatte letzte Woche ja schon ein Zitat der Woche. Ich würde gerne, wenn ich euch damit nicht nerve, fand ich echt cool. Das ist etwas von Charles Reed, irgendwie im englischen Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert. Und ich kam drauf, weil Lebensgewohnheiten. Ne? So wie man hinterfragt, glaube ich, seine Gewohnheiten nicht, die einen so wahnsinnig prägen. Und der hat so ein, was ist das, ein kleines Gedicht oder wie auch immer man es nennen möchte, zum Besten gegeben und schreibt: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte sein. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen sein. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten sein. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter sein. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal sein. Das finde ich sehr spannend, ne? So, das, was ich denke, werde ich sein. So werde ich handeln in Zukunft. Das, was ich sage, werde ich denken. Ne? So, das ist schon, das hängt alles schon eng zusammen und finde ich cool. Das sagt ein Typ vor 150 Jahren. Ne?
Ja. Wenn denken, das kannst du ja total auf Darts übertragen. Wenn du nicht denkst, dass du was gewinnen wirst, dann wirst du es auch nicht.
Du wirst es auch nicht. Ja, absolut. Ja.
Deswegen,
das ist im Leben so, ist im Darts so, ist im Sport so.
Du kannst dein Verhalten kannst du kaschieren und überspielen. Du kannst, keine Ahnung, alles. Du kannst ja alles dich irgendwo verstellen, aber deine Gedanken, die kannst du nicht verstellen. Die wirst du immer mit dir rumtragen und die werden dich immer verfolgen.
Ja.
Ja. Auch wenn es
darum ist es so wichtig, dass du schaust, was du für Gewohnheiten hast, die du aus deiner Kindheit mitgenommen hast. Und ich glaube, viele reflektieren das nicht. Und weil du diese Gewohnheiten hast, hast du auch diese Denkmuster. Du musst also deine Gewohnheiten entlarven oder du musst sie erkennen, wenn du sie verändern möchtest. Also ne, sie haben dich ja auch dahin gebracht, wo du jetzt gerade bist.
Ja.
Aber die musst du verändern, damit du anders denken wirst. Damit du dich dann anders verhältst, damit am Ende auch dein Charakter ein anderer ist. Dass du ein anderer Mensch wirst. In den Punkten, in denen du mit dir selber nicht zufrieden bist oder nicht im Reinen bist. Oder ja. Das ist echt sehr spannend.
Ja.
Das ist so eine Art Wort zum Sonntag jetzt gewesen. Folge Nummer 145 hat leicht begonnen, aber wir sind da noch nicht am Ende, ne?
Sind wir noch nicht am Ende?
Ich weiß es nicht genau. Ich habe hier nichts auf meinem Zettel mehr stehen. Aber ich dachte, vielleicht hast du noch irgendwas. Was machst du denn die Woche?
Die Woche werde ich auf jeden Fall mal ein paar Insta-Nachrichten beantworten, weil ich habe heute gesehen, ein Haufen Leute haben mir geschrieben, um nochmal zurück zum Darts zu kommen. Es war eine kuriose Szene bei Players Championship 9 im Finale. Christoph Ratajski hat 25 Rest, wirft 9, Doppel 8, relativ weit innen in der Doppel 8 und geht dann rüber und trifft die Doppel 4. So.
Okay.
Dann war die Frage natürlich von allen regeltechnisch, dass da hat er dann überworfen oder darf er das und wie auch, also ziemlich große Aufregung. Und ich kann euch eins sagen, bei der PDC gibt es da keine Aufregung. Die Runde war beendet nach der Doppel 8. Das heißt, was er danach wirft, ist eigentlich relativ egal. Wir hatten noch einen relativ erfahrenen Referee.
Das unterscheidet den Matchstart von allen anderen Darts.
Nein, ne? Das war kein Matchstart. Der Dart zum 6-1 im Finale.
Ach, zum 6-1?
Ja.
Zum 6-1.
Aber es ist trotzdem egal. Also dieses Doppel hat er getroffen. Damit ist das Leck beendet und der nächste zählt einfach nicht mehr. Also keine Panik da draußen. Er hat kein Skandal. Christoph Ratajski hat alles richtig gemacht, hat einfach nicht gesehen, dass er die Doppel-8 getroffen hat. Er hat gedacht, er hat die Single-8 getroffen.
Und das ist auch schon eine Frage gewesen, dieses ich habe mich überworfen oder meine Aufnahme ist eigentlich durch, kann ich den letzten Fall trotzdem noch einfach werfen? Das kannst du machen, aber wenn das zu häufig passiert, wird der Caller dir auch sagen, Freund, wir sind nicht beim Practice hier.
Ja, genau.
Hier ist Match.
Ja. Ne?
Also wirf bitte nur die Darts, die du für das Match brauchst.
Ja. Was und jetzt zum Beispiel schon passiert ist bei Devin Peterson, glaube ich, mit Doppel-8 Rest trifft er die Doppel-16 und der Dart rutscht direkt wieder raus aus der Doppel-16. Das ist okay, dann kann er den nächsten nochmal werfen.
Ja.
Der ist dann, also die Regel ist einfach, du musst die drei Darts quasi aus eigenständiger Kraft aus dem Board ziehen.
Ja.
Ja. Deswegen fand ich es da so lustig damals, diese Diskussion zwischen Darren Webster und Michael van Gerwen bei einem Proto-Turnier. Hast du das gesehen? Als Michael van Gerwen gesagt hat, nee, der eine Dart ist rausgefallen, den hat Darren Webster nicht selber rausgezogen. Also es war eine total irre Situation. Wo ich gedacht habe, hey, Michael, ganz ehrlich, es ist doch echt scheißegal, das ist Darren Webster. Ja, deswegen. Aber ansonsten, nee. Hast du noch irgendwas? Ich habe jetzt gerade geguckt, ich habe leider nichts gefunden zwecks Spielstätte.
Deswegen, oh, doch, da habe ich noch was.
Du hast doch was?
Ach, gut, das ist gutes
Sex. Ja, auf dich ist Verlass.
Ach nee, einfach du, ich mache das ja einfach immer, wenn ich weiß, wenn ich Nachrichten kriege, dann schiebe ich mir die einfach hier immer rein. Jetzt habe ich das gerade so mal eben schnell gesagt. Na, passt auf, dann müsste mir eine kurze, so, ich glaube, hier ist zum Beispiel.
Ja.
So, hallo Elmar, meine Frau sagt, ihr solltet täglich einen Podcast rausbringen. Sie kann dabei immer so gut einschlafen. Ich höre euren Podcast natürlich immer durch und möchte dir daher den TC Bocholt vorstellen. Auf 10 Boards trainieren wir Montag, Mittwoch, Freitag, wobei 2 Trainingstage als Ranglistenturniere gespielt werden, um alle 4 Monate die besten 32 Spieler zu einem Masters einzuladen und den Bocholter Darts Serie Champion zu finden. Im NWDV sind wir mit 3 Mannschaften vertreten und auch in der Münsterlandliga haben wir Mannschaften gemeldet. Also wer Bock auf einen reinen Darts-Verein mit über 80 Mitgliedern hat, ist zu den Trainingstagen ein gern gesehener Gast. Und natürlich sind alle Boards mit PC ausgestattet. Schreibt der Jens. Jens, vielen Dank und ich hoffe, deine Frau ist noch wach.
Ja, so ein ähnliches Kompliment habe ich mal bekommen von einem Arbeitskollegen, der zu mir gesagt hat, ich gucke mir echt gern Darts an, wenn du der Experte bist, dann kann ich super einschlafen dabei. Ich wusste jetzt nicht, wie es, ich habe es einfach als Kompliment.
Ja, ich glaube auch, es war lieb gemeint. Ja, das ist lieb gemeint. Ja. Vielleicht noch eine Nachricht von Jannis. Grüßt euch, ihr Darts-Verrückten. Wir als Bramstedter Dartverein suchen auch stetig neue Spieler. Wir liegen 25 Kilometer südwestlich von Bremen und wir trainieren sonntags um 10 Uhr morgens. Game on. Bramstedter Dartverein. Vielleicht gibt es ja jemanden dort in der Region, der sich immer schon mal gedacht hat, komm, ich müsste eigentlich mal in so einen Verein gehen und selbst ein bisschen zocken. Das waren jetzt so die beiden aktuellsten, die ich hier reinbekommen habe. Aber wir bekommen da wirklich regelmäßig Nachrichten. Das finde ich irgendwie cool, weil das angenommen wird, weil Leute sich offenbar auch neuen Vereinen anschließen, weil neue Kontakte entstehen, weil neue Freundschaften entstehen. Genauso soll es sein.
Ja.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, habt eine gute Woche. Vielleicht hören wir uns ja das ein oder andere Mal beim Porsche Tennis Grand Prix. Wer Bock hat und ein bisschen Tennisinteresse hat, der schaut mal rein. Es wird hochklassig sein. Wie gesagt, es ist top besetzt. Und ich freue mich drauf. Ihr wisst ja, das ist mein eigentlicher Sport, den ich so wenig kommentiere in den letzten Jahren. Aber das ist echt immer eine geile Woche. Bin jetzt auch schon seit 2 Tagen hier, habe mich irgendwie gut vorbereitet, hatte Bock auch beim Training und so zuzugucken. Das ist echt witzig. Weißt du, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe. Das ist unglaublich, wenn ich dann auch Tennis kommentiere. Ich glaube, das würde auch so sein, wenn du jetzt 5 Jahre Pause machen würdest im Darts-Kommentar und dann als Experte wieder da zur Verfügung stehen würdest, würdest du unheimlich schnell deinen Sprechrhythmus haben, der genau zu diesem Sport passt. Wenn du die Pausen machst, wenn du die Klappe hältst, du hast ein unheimlich gutes Gefühl. Das ist so ein altes Gefühl, da muss ich kaum nachdenken. Und ich weiß, ich bin genau, die Geschichte ist zu Ende, wenn der Ball hochgeworfen wird beim Aufschlag. So, ne, wenn das der Punkt frei steht und ich nicht alles drüber quatsche. Das ist cool.
Wie Fahrradfahren.
So easy. Ja, so ungefähr.
Verlernen wie Fahrradfahren. Und wen sollst du grüßen? Hast du wieder
wen
vergessen.
Soll ich grüßen?
Von mir, ja. Hast du wieder vergessen.
Na, die Anke.
Ja.
Na, natürlich.
Ja, sag ihr.
Ich habe die heute,
auch gesehen. Schwarzwald.
Ich werde ein Foto machen lassen. Ich mache ein Foto mit Anke für dich.
Sehr schön, sehr schön. Ich folge ihr auf Instagram. Mal sehen, ob sie es
repostet. Zweimalige Siegerin dieses Turniers.
Ja.
Ja. Oh ja, Anke Huber.
Anke Huber. So, das war's.
So.
Würde ich sagen. Ich bin müde.
Ich bin auch müde.
Robby müde, Robby braucht Schlaf. Dringend. Ja. Vorher gucke ich noch ein bisschen Nachrichten durch, was es Neues gibt in der Welt. Und dann ist gerade alles so ein bisschen spannend. Passiert gerade wieder sehr viel auf der Welt.
Passiert viel.
Ja.
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 Habt eine gute Woche und wir hören uns spätestens dann zu Folge Nummer 146 von Game On. Macht's gut.
Tschüss.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.